Nach dem 3:1-Sieg über den einzigen Angstgegner Bayer Leverkusen hat der VfB Stuttgart jetzt alles in der eigenen Hand. In zwei Endspielen können die Schwaben jetzt alles gewinnen, aber gleichzeitig auch alles verlieren. Gegen Leverkusen hat die Mannschaft nach dem frühen Rückstand Reife gezeigt, ist zurückgekommen, hat das Spiel noch gedreht, aber reicht diese Reife auch für den letzten Schritt in Richtung Champions League gegen Frankfurt und dann zur Pokalverteidigung in Berlin gegen die Bayern? Und die Antwort auf diese Frage wird ja auch über den Sommer mitentscheiden, über die Zukunft von Dennis Unter vielleicht, über mögliche Abgänge, über die Frage, wie groß dieser VfB eigentlich auch noch werden kann in Zukunft, ob diese Saison nur der Höhepunkt einer außergewöhnlichen Entwicklung ist oder doch der Anfang von etwas Dauerhaftem.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und unserem Gast heute Dirk Preis von der Stuttgarter Zeitung, der Sportchef. Hallo Dirk.
Hallo Malte, schönen guten Tag.
Ich freue mich, dass du da bist. Du warst am Wochenende im Stadion bei diesem 3:1 der Stuttgarter gegen Leverkusen. Hat dieses Spiel ja den Blick des Umfeldes der Stuttgarter auf diese Saison verändert? Hat es auch deinen Blick auf die Saison des VfB verändert?
Ob die Saison, würde ich nicht sagen, weil da waren ja schon ein paar Highlights auch dabei, die der VfB gesetzt hat und ist jetzt ja auch im dritten Jahr wirklich sehr, sehr gut dabei. Eigentlich die ganze Saison, die ganze Spielzeit in der Top-Gruppe, Top 5, Top 6 da vertreten gewesen. Deshalb ist es eigentlich schon eine ordentliche Saison. Ich hatte eher so ein bisschen Zweifel jetzt Richtung Saisonfinale, ob die Mannschaft zu so einer Leistung nochmal fähig ist. Da war das 1-1 gegen Bremen, da war es 3:3 in Hoffenheim, wo wirklich Phasen dabei waren, wo der VfB einfach nicht richtig gut war, nicht zu seinem Spiel gefunden hat. Deshalb war ich dann nach dem Führungstreffer der Leverkusener, der dann auch noch kam, doch überrascht, was für ein Auftritt die Mannschaft da hingelegt hat. Und die hat absolut gezeigt, dass sie bereit ist für dieses Saisonfinale, bereit ist für die zwei Finalspiele, die jetzt noch anstehen. Und war schon eine richtig gute Leistung nach den Wochen, die so ein bisschen Zweifel gesät haben.
Jetzt ist mal punktgleich mit Hoffenheim. Beide haben 61 Punkte. Der VfB hat aber die bessere Tordifferenz, plus 5. Da müsste Hoffenheim dann, wenn beide gewinnen am letzten Spieltag, gegen Gladbach schon ein richtiges Schützenfest abliefern. Jetzt hat man am Wochenende aber die Gladbacher gesehen. Ich glaube, der Kollege bei The Zone, Marcel Seufert, hatte gesagt, ja, die wirken schon, als würden sie schon mit dem Cocktail, mit dem Schirmchen drin am Strand stehen. Irgendwelche Ängste aus Stuttgarter Sicht, dass das vielleicht auch gegen Hoffenheim dann passieren könnte?
Ich glaube, Ängste nicht, aber es ist im Bereich des Möglichen. Also man hat ja schon an den letzten Spieltagen auch diverse Ergebnisse in dieser Richtung erlebt. Und wir haben bei uns auf den Seiten auch schon mal so eine kleine Spielerei gehabt. Wenn der VfB 2:1 gewinnen würde, Hoffenheim aber 6:0 gewinnt, dann sind beide Teams punktgleich, genau torgleich. Dann geht es in den direkten Vergleich. Da haben sie 0-0 und 3-3 gespielt. Dann kommt die gute alte Auswärtstorregel zur Geltung. Und dann würde durch die 3 Tore in Hoffenheim der VfB dann doch den Platz behaupten vor den Hoffenheimern. Aber ich, auf die Frage zurückzukommen, ich schließe es nicht aus, dass es dann 4-0, 5-0 vielleicht geben kann. Ob es jetzt wirklich so dann Richtung 6-0, 7-0, wo es dann wirklich gefährlich wird für den VfB, geht, bezweifle ich ein bisschen. Allerdings muss der VfB auch erstmal in Frankfurt gewinnen. Und der VfB hat sicherlich von Hoffenheim und Leverkusen und er selbst die schwierigste Aufgabe, auch wenn die Frankfurter keine Top-Runde gespielt haben, ist es dann doch eben immer noch ein ganz ordentlicher Kader, den die da stehen haben. Die haben, wenn ich es richtig gesehen habe, auf der Tabelle geht es jetzt ja auch nochmal um was für die. Das Rennen da um Europa ist noch nicht ganz verloren, deshalb wird es schon erstmal eine eigene knifflige Aufgabe und da hoffentlich ist es dann noch relevant zu schauen, wie Hoffenheim spielt, aber die Hausaufgabe, die muss der VfB natürlich erstmal selbst lösen.
Und sie schwanken so ein bisschen zwischen Euphorie und Erwartungsdruck natürlich auch, weil das Umfeld jetzt selbstverständlich auch die Champions League wittert, weil es ja doch zum Greifen jetzt nahe ist. Jetzt haben die Stuttgarter gegen Leverkusen diesen Rückstand gedreht. Sie haben gegen Hoffenheim, du hast das Spiel angesprochen, beim 3-3 ja auch ein 1:3 dann am Ende noch in so einen Punktgewinn umgemünzt. Ist denn die Euphorie größer als der Druck, den sie vielleicht spüren durch diese zwei ja doch Erfolgserlebnisse?
Also die, wie gesagt, vor dem Spiel gegen Leverkusen jetzt waren schon Zweifel da, weil der VfB wirklich lange Phasen in den Spielen nicht gut war. Allerdings hat die Mannschaft auch so einen Glaube entwickelt an ihre eigene Qualität, an ihre eigenen Fähigkeiten, Sie wissen, Sie können auch hinten raus dann nochmal ein Spiel drehen oder zumindest einen Ausgleich herstellen. Und wie wichtig der Punkt in Hoffenheim war, oder zumindest vor allem zu verhindern, dass Hoffenheim dieses Direktduell damals gewonnen hat, das sieht man ja jetzt an der Punkte- und Tabellenkonstellation. Deshalb, die Mannschaft hat schon in diesen 3 Jahren jetzt auch ein gewisses Selbstverständnis aufgebaut, dass sie wissen, auch wenn es mal nicht ganz so läuft, sie haben einfach Qualität. Und wenn man sieht, was mittlerweile beim VfB auch von der Bank kommt, dann sind es entscheidende Faktoren oftmals. Thiago Tomás, der im Pokalhalbfinale hinten raus mit der Hacke den Siegtreffer noch gegen Freiburg gemacht hat. Bilal El-Kanus kam jetzt nochmal rein, ist wirklich ein Topmann. Also der VfB hat da auch Optionen, nochmal aufs Spiel zu reagieren. Deshalb ist da schon die Überzeugung da, auch wenn ein Spiel vielleicht mal ergebnistechnisch nicht so beginnt, wie es beginnen soll, dass da noch was geht. Und was den Druck angeht, was du angesprochen hast, natürlich ist ein gewisser Druck da, eine Erwartung ist auch da, aber sie haben jetzt auch selbst zuletzt das Ganze sehr betont. Also selbst Sebastian Hoeneß, der in Sachen Zielsetzung eher zurückhaltend ist, eigentlich immer, hat die letzten 2 Wochen klipp und klar gesagt, wir waren jetzt so lange unter den Top 4, wir wollen diesen Platz nicht mehr hergeben. Kurzzeitig waren sie ja jetzt Fünfter, sind jetzt wieder Vierter. Also die wollen schon in die Champions League. Jeder Spieler will das, jeder im Staff möchte das und die Fans würden es freuen. Ich glaube, es wäre eine kleine Enttäuschung, wenn es am Ende die Europa League wird, aber jetzt stimmungstechnisch nicht der absolute Killer, aber du hast ganz in deiner Anmoderation schon angesprochen, die Champions League wäre vor allem aus wirtschaftlicher Sicht natürlich schon wichtig.
Ja. Klar, und die Erwartung, ich meine, die Fallhöhe ist natürlich auch größer geworden. Pokalsieg im letzten Jahr, jetzt schon wieder das Finale, jetzt der mögliche Einzug dann auch in die Champions League. Also die Ansprüche, die steigen natürlich auch. Stuttgart hat im Prinzip jetzt richtig viel zu verlieren auch.
Ja, richtig viel zu verlieren. Da würde ich ein bisschen widersprechen. Wie gesagt, im 3. Jahr hintereinander, wir erinnern uns immer noch, wenn auch nur noch blass, in der Relegation gegen den HSV. Also das ist noch gar nicht so lange her, dass der VfB fast wieder den Gang in die zweite Liga hätte antreten müssen. Von dem her, 3. Jahr zum 2. Mal im Pokalfinale, zum 3. Mal jetzt sicher europäisch qualifiziert, auch nicht die Conference League, sondern die Europa League, die ja durchaus ihren Reiz hat. Von dem her würde ich sagen, das ist noch nicht so dieses absolute Muss, die Champions League. Aber so ein Kader wird halt teurer, der ganze Club wird teurer, wenn du dich auch da oben festsetzt. Der VfB hat Entwicklungen angestoßen, eine Frauenmannschaft, die gestern in die Bundesliga aufgestiegen ist, ist auch ein Invest erstmal. Die Spielerverträge werden teurer. Jetzt geht es ja um Dennis Undav. Wenn man mit dem verlängern möchte, wird es auch nicht billiger. Also deshalb sage ich auch klipp und klar, von den 2 Finalspielen, die der VfB jetzt vor der Brust hat, ist das Spiel in Frankfurt, wenn es um die Champions League geht, eigentlich das deutlich Wichtigere für den weiteren oder für die Zukunft des Vereins, wie jetzt, ob du nach dem Pokalsieg im letzten Jahr gegen die Bayern, ja, also da ein gutes Spiel ablieferst und vielleicht trotzdem verlierst. Also da ist es wirklich wichtiger, kommenden Samstag 15:30 in Frankfurt, da abzuliefern und sich die Königsklasse wieder zu schnappen.
Um eben dann auch diese wirtschaftliche Macht dann in die neue Saison mit reinzunehmen, um diese Ausgaben, die du ja schon umrissen hast, dann auch wuppen zu können. Also, und das ist ja auch das Paradoxe. Der Pokalsieger spielt ja eben nur in Anführungsstrichen Europa League. Von daher der Fokus auch bei den Spielern dann eher auf diesem Gedanken, wirtschaftliche Stabilität und dann vielleicht auch fürs Langfristige zu denken, weil die wollen ja wahrscheinlich eher den Pott wieder in die Hand kriegen.
Ja, aber sag mal, Dennis Undav steht in Gesprächen. Ja, der kann jetzt selber dafür sorgen, dass sein Verein die finanziellen Mittel hat, um ihn vielleicht mit einem besseren Vertrag auszustatten. Natürlich, die Spieler wollen Titel, die wollen dieses Erlebnis, Pokalfinale, und das haben sie sich erarbeitet, die Euphorie dann an diesem Abend und am nächsten Tag, kürzlich nach dem Halbfinale gegen den SC Freiburg, war natürlich riesig und die Freude war riesengroß. Und es sind ja auch einige Spieler, die noch kein Pokalfinale gespielt haben. Bilal El-Kanus habe ich vorhin angesprochen, Thiago Tomás. Ist jemand wie Jamie Leveling, der hat zwar den Pokal letztes Jahr gewonnen, hat aber im Finale keine Minute gespielt. Also es gibt da schon natürlich eine große Lust wieder auf dieses Endspiel, aber ich glaube, die Spieler sind natürlich schlau genug und es wird natürlich von den Verantwortlichen jetzt nicht in Form von Druck oder so, aber da wird natürlich schon deutlich gemacht werden, welche Bedeutung dieses Bundesliga-Finale erstmal hat.
Und hier kommt kurz Werbung.
Natürlich geht Rekordmeister Bayern München am 23. Mai als Favorit in das DFB-Pokalfinale gegen den VfB Stuttgart. Kein Verein hat den DFB-Pokal häufiger gewonnen. Aber der VfB Stuttgart ist Titelverteidiger und weiß, was im Berliner Olympiastadion zu tun ist. Mit der Unterstützung von Tausenden von Schwaben wird das ein hochdramatisches Spiel unter Flutlicht werden. Wir wissen ja, der Pokal hat seine eigenen Gesetze. Bei Bet365 Sportwetten, dem offiziellen globalen Partner der UEFA Champions League, bietet sich die beste Gelegenheit für eine Prognose an. Noch sagt die Quote mit 1,37 einen Bayern-Sieg voraus. Darum lohnt sich der Blick auf andere Optionen. Für ein Unentschieden nach 90 Minuten steht die Quote bei 5,0, für einen Sieg des VfB Stuttgart sogar bei 6,5. Ich selbst lege mich fest und tippe ein 2:2 nach der regulären Spielzeit. Für alle, die Bet365 Sportwetten noch nicht kennen, neue Kundinnen und Kunden können sich aktuell bis zu 100 Euro in Wettcredits sichern. Ihr registriert euch einfach auf Bet365 Sportwetten, zahlt mindestens 5 Euro ein und platziert eine qualifizierende Wette im Wert dieser Einzahlung. Sobald diese Wette abgerechnet ist, werden eure Wettcredits automatisch gutgeschrieben. Noch einmal die Info, eine Registrierung ist erforderlich. Das Angebot gilt nur für Neukunden. Gewinne schließen den Einsatz von Wettcredits aus. Es gelten die AGB, Zeitlimits und Ausnahmen. Die genannten Quoten können sich bis zum Anpfiff ändern. Also, wenn ihr euch das Fußballspiel ohnehin im Kalender markiert habt, schaut gerne mal bei Bet365 Sportwetten oder direkt in der Sportwetten-App vorbei. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Vor allen Dingen ist es ja auch zum Glück nacheinander mit einer Woche Abstand. Also von daher Schritt für Schritt dann natürlich denken. Das sind die ersten zwei Schritte, die sportlich dann in dieser Saison noch zu absolvieren sind. Den dritten Schritt hast du dann am grünen Tisch schon angesprochen, die Vertragsverlängerung von Dennis Undav. Wie ist denn da die aktuelle Situation? Wie ist da der aktuelle Stand? Man hört, eine klare, schnelle Entscheidung wird es zumindest jetzt vor diesen zwei Spielen wohl nicht geben. Oder weißt du da mehr und hast du eine Tendenz?
Ja, also damit rechnen wir überhaupt nicht. Wir hatten kürzlich da nochmal größer darüber berichtet und da war der Stand, es sind im Politiker-Slang bleiben oder sich dorthin begeben möchte, dann waren es erstmal Sondierungsgespräche, also noch gar nicht die eigentlichen Verhandlungen. Von dem her, man ist da, die sind in Gesprächen, aber es ist noch nicht so der allerletzte Verhandlungspoker. Deshalb rechne ich nicht damit, dass das jetzt schnell entschieden wird, zumal der Vertrag läuft ja auch nicht dieses Jahr aus, sondern im nächsten Jahr. Es geht ja um eine vorzeitige Vertragsverlängerung. Und ja, aber die, was wir so gehört haben, haben die Seite von Dennis Undav hat natürlich schon entsprechend seiner Wertigkeit der letzten Jahre, die er für den VfB erlangt hat, die er als Nationalspieler erlangt hat, die er jetzt in dieser Saison auch wieder untermauert hat mit Toren und Scoren, schon so mal die Latte hochgesetzt oder hochgelegt. Da ist von 4-Jahres-Vertrag die Rede, da ist von über 6 Millionen Euro Gehalt, im Maximalfall so rund 6,5 Millionen Euro Gehalt die Rede. Also das wird schon ein teures Paket, wenn man diese Bedingungen erfüllen würde. Aber wie gesagt, es gibt ja Verhandlungen und da geht es ja meistens darum, sich irgendwo zu treffen. Aber es wird natürlich im Umfeld auch gesprochen, ist es das Richtige mit Dennis Undav bei aller Wertschätzung für 4 Jahre zu verlängern zu diesen Konditionen? Er ist natürlich auch nicht mehr 24, 25, wird dann 30 demnächst. Also ist schon ein Thema, dass die Leute auch sagen, wollen wir, also ist es wirklich sinnvoll, das so zu machen? Mhm. Gibt es natürlich auch zwei Meinungen oder wie immer noch wahrscheinlich noch mehr Meinungen.
Wie würdest ich du dich denn davon? Sag,
ja. Wenn du dir, wenn ich das noch kurz sagen darf, wenn du das mal ausrechnest, 4 Jahre, 6 Millionen, bist du bei 24 Millionen, ist natürlich Wahnsinn, ja, ein Wahnsinnspaket. Aber mal angenommen, du holst Ersatz auf dem Level, der dann auch 4-5 Millionen verdient, plus vielleicht 25 Millionen Euro Ablösesumme. Ja. So, dann bist du in noch größeren Dimensionen. Aber beim VfB geht es natürlich auch darum, irgendwo ein Gefüge einzuhalten. Deshalb wird man sich einfach genau überlegen. Damit nicht die nächsten drei Spieler am Ende an die Tür des Geschäftsführers oder Vorstandsvorsitzenden klopfen und sagen so, wenn der, dann ich auch. Und dann wird es halt teurer und teurer und teurer.
Ja. Das Problem, was die Bayern momentan haben, auf natürlich noch viel, viel höherem Niveau, aber da eben dann wieder eine ja, gesunde Mischung reinzukriegen. Aber gucken wir mal auf die Daten von Dennis Undav. 19 Tore jetzt in der Bundesliga, 5 Assists in 28 Bundesligaspielen. Ich meine, besser geht's auf deutschem Boden eigentlich nicht. Harry Kane ist noch drüber, aber das ist ja ein Engländer. Von daher, ja. Deutscher Nationalspieler mit solchen Werten. Was das dann für die Nationalmannschaft bedeutet, können wir auch gleich nochmal gucken. Aber das ist erstmal nicht so entscheidend für den VfB Stuttgart. Bedeutet das natürlich eine ganze Menge. Er ist Nationalspieler, er ist Publikumsliebling, hat ja auch in Pokalspielen getroffen, in der Europa League getroffen und vor allen Dingen nur Mario Gomez und Serhou Guirassy haben seit der Jahrtausendwende in einer Bundesligaspielzeit häufiger für den VfB Stuttgart getroffen als Dennis Undav. Also das ist ja dann auch schon eine richtige Marke für den Verein. Wie hoch dürfte denn der VfB Stuttgart aus deiner Sicht ins Risiko gehen, weil man ja auch nicht weiß, ob diese Form dann über den Sommer hinaus dann ihm erhalten bleibt. Wir haben ja auch schon Stürmer gesehen, die danach nach so einer Überfliegersaison dann ziemlich abgestürzt sind.
Ja, ich würde jetzt nicht den Absturz von Dennis Undav prognostizieren wollen im nächsten Jahr oder im übernächsten Jahr, weil er ist ja 2023 zum VfB gekommen, damals ja als Leihgabe erstmal, Brighton & Hove Albion, war da der Stammverein noch. Und da ist er ja so erstmals in der Bundesliga aufgetaucht und hat ja dann alle überrascht, obwohl am Anfang der Saison er auch noch eine Verletzung hatte. Dann nach der Saison, das war ja die Saison, als der VfB überraschend Vizemeister geworden ist, damals noch mit Serhou Guirassy an seiner Seite. Dann kam letztes Jahr schon so ein kleiner Durchhänger, aber da hat er sich ja jetzt komplett ausgearbeitet und hat gezeigt, auch wenn mal irgendwie ein paar schlechtere Monate dabei sind, kann er wieder anziehen, kann er wieder da sein. Man darf auch in dieser Saison bei den Quoten und Daten, die du angesprochen hast, nicht vergessen, der war mal 2 Monate fast raus. Mhm. Ja, der hatte eine Verletzung, war von September, Oktober weg vom Fenster, verletzungsbedingt. Und dann machten sich ja viele Sorgen, wie lange braucht denn der, bis der wieder richtig fit wird. Und dann hatte sich aber in dem Moment, als Dennis wieder da war, hat sich Ermedin Demirovic verletzt. Dann musste der quasi jedes Spiel machen und hat abgeliefert. Also sowohl mit Toren und Scorern, als auch einfach von der Leistungsbereitschaft. Also da war nichts mit, der braucht jetzt mal 5 Wochen Anlauf, sondern der war da wirklich auf dem Punkt wieder da. Deshalb würde ich mir für die nächsten 1-2 Jahre leistungstechnisch bei Dennis Undav da keine Gedanken, keine Sorgen machen. Die Frage ist ja wirklich, gibst du dem einen 4-Jahres-Vertrag, ja, wo du dann sagst, okay, dann kommen wir irgendwann in die Bereiche so 31, 32. Und ist es dann noch, kann er das dann noch abliefern, eine Leistung, die dann dieses Gehaltsvolumen rechtfertigt? Mhm.
Geschäftsführer Alexander Wehrle hat gesagt, sehr wertschätzendes Angebot wird es geben, aber nichts Verrücktes. Wo liegt denn da die Balance? Wären die 6,5, die er angeblich fordert, mit dem 4-Jahres-Vertrag schon in Richtung eher verrückt oder wie würdest du es bewerten?
Naja, ich würde sagen, die sind an der Grenze zur Verrücktheit. Ja, also Dennis Undav ist ja jetzt schon einer der bestverdientesten Profis beim VfB Stuttgart. Der hat natürlich jetzt schon über 4 Millionen Euro auf jeden Fall und gehört damit, wie gesagt, zu denen, die da am besten verdienen. Von dem her ist es ja logisch, dann kommt die Spielerseite und sagt, jetzt guck mal auf die letzten 3 Jahre, guck mal, was er dieses Jahr leistet, jetzt wollen wir da natürlich nochmal was obendrauf. Ja. So deshalb ist das, glaube ich, nicht so komplett fernab jeglicher Realität, aber es ist eben in einem Bereich, der nicht verrückt ist, aber wo der VfB entscheiden muss, will ich mein Level an Ausgaben für einen einzelnen Spieler um diesen Betrag nochmal hochsetzen, mit der möglichen Folge, dass andere ähnlich wichtige Spieler dann kommen und sagen, okay, wir haben jetzt mitgekriegt, was Dennis Undav verdient. Ich glaube, ich bin hier auch nicht ganz unwichtig. Dann legt doch bei mir auch nochmal 2 Millionen drauf pro Jahr. Ja, und das ist, glaube ich, so die ganz große Überlegung, die hinter dem Poker, der dann ansteht, steckt auf Seiten des Vereins.
Ja, die Balance zwischen Ambition und Vernunft, die muss dann natürlich irgendwo gewahrt werden, weil ja auch dann solche Entwicklungen und solche Gehaltssprünge dann gleich bei mehreren dann auch den Druck dann erhöhen, ja möglichst dauerhaft dann Champions League zu spielen, weil das wäre ja die nächste Konsequenz, dass man dann diesen Erfolg immer wieder reproduzieren muss, um überhaupt das ganze System am Laufen zu halten und eben auch finanzieren zu können.
Ja, bisher hört man immer beim VfB, wir können uns das, was wir im Moment da stehen haben, an Kader, an drumherum, leisten, auch wenn es mal dann die Europa League ist. Mhm. Wenn du jetzt aber diese Schritte gehen würdest, angefangen mit Dennis Undav und vielleicht folgende, dann kommst du schon in den Bereich, dass du sagst, okay, es muss eigentlich die Champions League sein. Und ich finde, ich persönlich finde, in den Bereich sollte sich der VfB nicht begeben, dass er darauf angewiesen ist, in die Champions League zu kommen, weil der VfB hat es mega gut gemacht die letzten 3 Jahre, hat sich wieder da oben etabliert. Aber davon, er kann, ist keine, trotzdem im Moment noch kein Club, der davon ausgehen kann, Jahr für Jahr in der Champions League zu spielen. Und selbst, wir haben es ja vorhin gesagt, Erwartungshaltung, selbst wenn der VfB jetzt mal Fünfter, Sechster würde, mischen sie ja trotzdem im Konzert der Großen in der Bundesliga mit. Und es ist aber trotzdem immer mal möglich, dass du eben nicht Champions League spielst und trotzdem eine gute Saison gespielt hast. Deshalb darf eben dieses Risiko sollte der Verein nicht eingehen, nach dem Motto, wir können uns das, was wir da haben, nur leisten, wenn wir in der Königsklasse dabei sind. Oder du schaffst halt mit den Spielern Verträge zu machen, die das alles abbilden, ja, dass du eben Gehaltseinbußen hinnehmen musst, wenn der Verein dann eben in der Europa League oder Conference League spielt und du die absolute Top-Gehalt eben nur bekommst, wenn es dann die Königsklasse ist.
Wobei das mittelfristige Ziel des VfB Stuttgart ja schon sein wird, dass man eben weiterkommt, dass man eben verlässlicher dann zumindest mal europäisch spielt, aber eben natürlich auch mit Blick Richtung Top 5, Top 4 dann geht, weil das dürfte ja eigentlich das Ziel sein und auch muss ja eigentlich auch das Ziel sein.
Ja, also es wäre auch verrückt, wenn Sie jetzt sagen würden, so jetzt waren wir mal 3 Jahre da oben wieder dabei, war ein netter Ausflug, jetzt machen wir es wieder auf Platz 9, da ist eh viel gemütlicher. Also ergibt keinen Sinn, ja, wenn du da mal oben wieder drin bist. Mit allem, ja, mit deiner Bedeutung, mit deiner bundesweiten Bedeutung, mit europäischen Signalen, die du setzen kannst, mit wirtschaftlicher Kraft, die du eben dann durch die Einnahmen in den internationalen Wettbewerben generierst. Also da ist natürlich nicht nur so, dass die Blut geleckt haben, sondern dass die ganz klar sagen, wir hatten ohnehin eigentlich so dieses Selbstverständnis, dass wir da irgendwo in den Bereich gehören. Das hat sich nur die letzten, also zwischen 2013 oder 2012 eigentlich und 2022 hat sich das einfach sportlich nicht mehr abgebildet, aber so den Wunsch dort oder so eigentlich die, ja, so ein bisschen die Einstellung, wir gehören eigentlich da oben hin. Die gab es ja trotzdem, trotz aller sportlichen Misere. Und jetzt ist man wieder da und jetzt ja, ist völlig logisch, dass man das verteidigen will und sich dort etablieren will und nicht vielleicht wie Gladbach mal vor ein paar Jahren oben reinschnuppern und ja, dann wieder abreißen lassen müssen. Oder jetzt Frankfurt muss man mal schauen, wie es da weitergeht, die lange jetzt international dabei waren, aber genau in die Probleme ja womöglich reinlaufen, über die wir jetzt genau gesprochen haben, mit großen Volumen, teuren Kader. Da gibt es ja schon Beispiele, auch in der jüngeren Vergangenheit, ja, dass das einfach passieren kann und das will der VfB vermeiden, da wieder rauszurutschen.
Gucken wir nochmal auf diese mögliche Unterverlängerung. Die hätte ja Signalwirkung, du hast sie ja schon angesprochen, in Richtung, alle anderen halten jetzt auch die Hand auf. Aber es ist ja auch wichtig, ein Zeichen zu setzen als Verein, eben Topspieler zu halten, dass man sagen kann, wir können hier dauerhaft auch euch ein Umfeld bieten, wo ihr erfolgreich spielt, wo ihr eure Ziele, eure sportlichen Ziele erreichen könnt, um eben dann auch zu verhindern, dass Stars wie Stiller, Chabot, Mittelstädt, die ja wahrscheinlich umworben werden, vor allen Dingen dann, wenn sie vielleicht dann auch bei der WM eine Rolle spielen, dann doch Tendenzen entwickeln, zu sagen, oh, woanders ist auch schön und vielleicht noch etwas erfolgsversprechender.
Also ich glaube, der VfB hat einen guten Job gemacht, die letzten 3 Jahre auch, und liegt natürlich auch daran, dass er Spieler mit nach oben gezogen hat, mit der Entwicklung. Also das ist natürlich Sebastian Hoeneß zu nennen als Trainer, der einen großen Anteil hat. Aber so Jamie Leveling, ja, der kam im Prinzip ja nicht von oben zum VfB, sondern der ist diese Entwicklung mitgegangen. Angelo Stiller war zwar schon in der Bundesliga bei Hoffenheim einigermaßen etabliert, aber sagen wir, den Wert, den er jetzt hat, hat er sich beim VfB mit erarbeitet, oder der VfB hat ihm aber auch die Plattform geboten und den Trainer geboten, das zu erreichen. Und da gibt es ja einige, Maxi Mittelstädt war Absteiger mit Hertha BSC und hat dann beim VfB sich stabilisiert und hat dann eine tolle Entwicklung genommen. Also der VfB hat durch die letzten 3 Jahre den Spielern schon auch gezeigt, hey, ihr habt hier was, das ist nicht wenig. Und wenn man dann die Spiele im Stadion immer sieht, die MHP-Arena ist nahezu immer ausverkauft, hast eine Top-Stimmung. Das Gehaltsniveau ist angestiegen schon die letzten Jahre, also die genannten Spieler. Die haben ja alle schon mal eine Vertragsverlängerung jetzt hinter sich im Laufe dieser 3 Jahre und haben ja schon da auch einen Sprung gemacht. Von dem her ist es schon eine gute Basis, die der VfB geschaffen hat und auch lukrativ und einfach ein gutes Pflaster für die Spieler, die jetzt da sind. Aber es werden sich immer, wenn du auf dem Level unterwegs bist, wenn du dich in der Champions League präsentierst, als Nationalspieler präsentierst, dann gibt es natürlich immer Vereine, die dir noch besseres Angebot machen. Und man hat es ja gesehen, der VfB hat jetzt trotz dieser guten Jahre die Roki Ito verloren, Waldemar Anton verloren, Serhou Guirassy verloren, Enzo Mio verloren, Nick Woltemade verloren. Also da ist ja doch immer so gewesen, dass mindestens zwei Topspieler, Stammspieler abgegeben worden sind. Und der VfB will sich natürlich in eine Situation bringen, dass das nicht jedes Jahr passiert. Zumindest, dass die dann vielleicht ja, zum absoluten Topclubs gehen, wo du sagst, okay, das ist jetzt wirklich der nächste Karrieresprung, aber vielleicht nicht zur Mittelklasse in England oder zu einem Konkurrenten in der Bundesliga, der nicht Bayern München heißt.
Wobei bei den genannten Namen haben ja nicht alle unbedingt dann diese Leistung auf dem Level dann mittransportieren können, die sie vielleicht beim VfB hatten und vor allen Dingen auch diese Wichtigkeit, die sie beim VfB hatten, natürlich dann auch bei ihren Folgevereinen nicht wieder unter Beweis stellen können. Waldemar Anton vielleicht noch mit Abstrichen, aber Guirassy nicht, Woltemade auch in Newcastle nicht. Also die haben sich ja nicht unbedingt, gut, finanziell vielleicht verbessert, aber vom Standing her nicht unbedingt.
Also überhaupt, es ist natürlich, wisst ihr ja alle, die, wahrscheinlich auch alle, die jetzt hier zuschauen und zuhören, ist natürlich das Business. Und sagen wir mal, vor 2 Jahren, Waldemar Anton, Serhou Guirassy, die hatten eine Ausstiegsklausel, waren für den Wert, den sie dann plötzlich hatten, relativ günstig zu haben und hatten dann entsprechend natürlich Angebote, die es erstmal finanziell viel lukrativer gemacht haben, natürlich vom VfB wegzugehen. Zumal damals vielleicht auch nicht so ganz sicher war, schafft worüber wir gerade gesprochen haben, kann sich der VfB da oben etablieren oder ist das jetzt ein Ausflug und der endet dann demnächst auch wieder? Von dem her haben die natürlich schon finanziell große Sprünge gemacht durch ihre Wechsel. Letztes Jahr Enzo Mio, der hat sich natürlich, der ist nach Saudi-Arabien gegangen, da wissen wir auch alle, warum er das gemacht hat. Ja? Nicht wegen der Fußballkultur dort, sondern weil er sagt, okay, da gibt es jetzt mal richtig Asche zu verdienen. Nick Woldemade sehe ich auch so, den hätte wahrscheinlich ein Jahr Stammspieler Bundesliga beim VfB Stuttgart nochmal richtig, richtig gut getan, um diesen Megasprung, den er in diesem einen Jahr gemacht hat, nochmal wirklich so ein bisschen abzusichern, diesen zu verstetigen. Am Ende war es ein Angebot, wo keiner Nein sagen konnte, weder der Spieler noch der VfB. Und dann passiert halt so ein Wechsel, ja. Aber von dem her, klar, das sehen die anderen auch. Ich glaube schon, Jamie Leveling hat es kürzlich mal gesagt, warum soll ich eigentlich weg? Ich habe hier doch alles. Ja, also die wissen schon, sportlich ist es top, also Top-Gruppe Bundesliga, Gehalt, ich habe es gesagt, sind alle so nach oben gerutscht schon mal ein bisschen, Stimmung top, Rahmenbedingungen wirklich sehr gut. Das ist auch schon mal was, was der VfB erreicht hat. Das ist diese Spieler vielleicht zwei oder drei oder viermal überlegen, ob sie gehen und nicht beim erstbesten Angebot sagen, so jetzt wegen einer Million mehr oder zwei bin ich dann weg.
Die Spieler sind das eine oder die einen, die gehen könnten. Der Trainer natürlich das andere. Auch der könnte sagen, wenn ihr mir immer meine besten Spieler verkauft, irgendwann habe ich da auch keinen Bock mehr drauf. Dann möchte ich nicht jedes Mal wieder neu anfangen. Er macht es ja wunderbar seit den letzten Jahren, dass er auch immer mit diesen in Anführungsstrichen Rückschlägen dann umgeht und die Mannschaft trotzdem noch mal wieder besser macht. Sebastian Hoeneß.
Da brauchen wir auch nicht drum herumreden, dass der seinen Wert, seinen Marktwert auch in Sphären geschossen hat oder sich einfach erarbeitet hat, die ihn brutal interessant machen, ist doch auch klar. Ja, und du hast auch richtigerweise gesagt, und das ist ja immer so bei Trainern, die sehr, sehr gut arbeiten, hält der Verein dann Schritt, kann der dann immer das bieten, was die Trainer dann vielleicht erwarten. Dazu gehört natürlich, kann ich endlich mal mit meinen besten Spielern 2, 3, 4 Jahre arbeiten und nicht irgendwie nach jedem Jahr Angst haben müssen, dass wir da Eckpfeiler wegbrechen. Ich sehe es auch bei Sebastian Hoeneß so, dass er natürlich weiß, das klingt immer so blöd, weiß, was er am VfB hat. Ja, das ist so eine Floskel, aber er fühlt sich, glaube ich, auch gut und findet im Moment die Möglichkeiten noch ganz okay. Letztes Jahr im Sommer gab es mal ein bisschen Knatsch, glaube ich, als dann Woltemade noch verkauft wurde. Das hat ihn schon auch verärgert, den Sebastian Hoeneß, dass denn der Deal doch noch Nachdem er da mit Bayern alles geklärt war, dass es nicht zu dem Wechsel kommt, dachte natürlich er auch, jetzt kann er mit dem nochmal arbeiten, war dann nicht so. Ja, solche Dinge sollten nicht so oft passieren, sonst verliert vielleicht Sebastian Hoeneß mal die Lust auf den VfB. Im Moment ist sie, glaube ich, aber noch voll da. Und ich persönlich sage immer, es ist ja auch eine Frage der Alternative. Also als die Bayern so ein bisschen gestruggelt haben mit einer Nachfolge oder mit überhaupt einem neuen Trainer, da hätte ich gesagt, wenn die jetzt nichts Überzeugendes finden, wo vielleicht nach einem Jahr wieder vorbei ist, da wird dann Sebastian Hoeneß, wenn er das alles bestätigt, was er beim VfB angefangen hat, schon ein Kandidat. Die familiäre Bande kennen wir ja alle nach München. Da ist er sicherlich irgendwann mal ein Kandidat. Jetzt haben die natürlich aber mit Vincent Kompany ja so einen richtigen Glücksgriff getan, was vor 2 Jahren noch nicht absehbar war. Von dem her ist das ja erstmal ausgeschlossen, dass er dahin rutscht. Und ja, also auch da würde ich sagen, Sebastian Hoeneß würde sich mehrfach überlegen, den VfB zu verlassen, um nur um wegzugehen. Ja. So, also da glaube ich schon, dass er dann genau hinschaut, was dann die Alternative wäre.
Und er hat ja im Moment auch noch Commander Dennis und dann auch seine Wildsau, Demirovic, den er ja auch geahnt hat.
Die Demirovic, die Wildsau und den Commander, ja. Also da gibt es im Moment schon noch gute Spieler, die er besser gemacht hat, ganz klar, aber die natürlich auch ein gewisses Leistungsniveau verkörpern.
Und eine gewisse Mentalität und Wucht, wie Demirovic zum Beispiel. Sind das so Spieler, die dann auch unheimlich wichtig sind, um auch dauerhaft dann in diesen Bereichen mitzuspielen?
Also Demirovic, vielleicht da nochmal zum Trainer ein kleines Beispiel. Vor einigen Wochen, ist noch gar nicht so lange her, ist er mal ausgewechselt worden, hatte noch kein Tor. Ermedin Demirovic, dem werden ja auch ständig Tore aberkannt mit knappen Abseitsentscheidungen. Das war, glaube ich, auch so ein Spiel, wo er wieder eins aberkannt bekommen hat, wurde dann ausgewechselt, hat dann da schon sichtbar verärgert reagiert und hat schon danach, als wir dann mit ihm gesprochen haben, nach dem Spiel, sofort gesagt, hey, ich habe mich schon entschuldigt beim Trainer. Also ist schon geklärt. Also da ist schon ein großer Respekt auch da zwischen Trainer und Mannschaft, die wirklich eine gute Ebene da gefunden haben. Ja, aber Ermedin Demirovic ist ja auch nicht immer über jeden Zweifel erhaben gewesen, seit er beim VfB ist. Er hat da auch schwierige Phasen durchlaufen oder auch einzelne Spiele, wo du das Gefühl hattest, hey, der kommt so gar nicht mit in dieses Spiel. VfB dann viel kombiniert. Dann wirkt er erstmal so, jetzt kommt da so ein Stoßstürmer-Typ und die kombinieren doch eigentlich die ganze Zeit. Aber da hat er sich auch, das hat er super adaptiert. Und welche Mentalität er da jetzt zum Beispiel am Samstag gegen Bayer Leverkusen verkörpert hat, reingebracht hat. Der Trainer hat gesagt, der hat die anderen so mit angezündet und das war wirklich so. Also der ist da all in gegangen sozusagen und das ist schon, wenn du solche Typen hast in der Mannschaft, dann passiert auch genau das, worüber wir am Anfang gesprochen haben. Dann hast du den Glauben, da hast du Leute, die vorangehen, die sagen, hey, wir stecken jetzt hier nicht auf, wir ziehen nicht zurück, sondern wir gehen da Vollgas nochmal rein. Und auch da in Hoffenheim bei der Aufholjagd war erst der den Anschluss gemacht hat, als er reinkam da. Also die haben da schon ein paar Spieler drin, die Truppe auch führen, die Truppe zusammenhalten und die auch abseits des Platzes diesen Teamgeist verkörpern. Ermedin Demirovic, der kennt ja den Jeff Chabot zum Beispiel schon sehr lange. Die waren, glaube ich, mal im Leipziger Nachwuchsleistungszentrum auf einem Zimmer gemeinsam, bevor sich die Wege dann so getrennt haben und dann beim VfB wieder getroffen. Die waren privat zum Beispiel schon natürlich sehr, sehr gut. Jetzt mittlerweile ist Ermedin Demirovic mit Dennis Undav privat, ist sehr, sehr gut befreundet. Die Familien machen was miteinander, die haben Kinder, beide kleine Kinder. Also das passt schon vieles zusammen da mit VfB, nicht nur sportlich auf dem Platz.
Ja, und Demirovic hat ja auch gesagt, er hofft natürlich, dass unter den Umständen, die du eben schon geschildert hast, Undav natürlich bleibt. Vielleicht weiß er sogar mehr, das wissen wir natürlich wiederum nicht, aber für den VfB wäre es natürlich zu hoffen, weil diese Reife und Mentalität, die da mittlerweile rein ist, natürlich die Mannschaft weiterträgt und auch wichtig ist jetzt in diesem Saisonendspurt mit den von uns schon ausgerufenen, und Sebastian Hoeneß hat es ja auch gesagt, 2 Endspielen, die da eben noch so kommen. Nehmen wir mal an, Stuttgart holt jetzt Platz 4 und vielleicht dann sogar noch den Pokal. Also denkst du, der Verein würde sich dauerhaft verändern? Ist das dann schon der nächste Sprung in Richtung Top-Verein, Top-Club?
Die Frage ist ja, musst du dich verändern, um ein Top-Verein zu sein? Also was ist ein Top-Verein? Ja, dann würdest du ja sagen, es ist dann die Riege FC Bayern, Borussia Dortmund, die einfach seit irgendwie 20 Jahren gefühlt fast immer, also Bayern sowieso immer oben dabei sind und fast immer Meister werden.
Oder die
Und Dortmund zumindest.
Anwärter, Riege, Leipzig,
Genau.
Leverkusen, Frankfurt, also diese Phalanx da irgendwo.
Klar, der VfB hat das Zeug einfach da weiterhin zu den Herausforderungen zu gehören. Aber er wird ja nie diesen Status von Bayern München erlangen, wo du dann sagst, dann wird ein Club vielleicht plötzlich so groß, dass er sich komplett verändert. Und man darf nicht vergessen, ich habe es vorhin mal kurz angesprochen, der VfB ist vor 3 Jahren fast abgestiegen, ja, hat die Relegation bestritten. Und es war auch, davor war die Corona-Phase, wo der Fußball ja eh unnahbar war, wo kaum Fans ins Stadion durften. Also der VfB hat sich damals in diesen ein, zwei Nach-Corona-Jahren, das war auch die Anfangszeit von Alexander Wehrle, als der aus Köln zurückkam, der hat sich dann natürlich auf die Fahnen geschrieben, so der Verein auch hier wieder fürs Volk zu werden, in der Stadtgesellschaft präsent zu sein, ist wirklich bei ganz vielen Veranstaltungen, initiiert auch Veranstaltungen, die jetzt gar nicht nur mit Fußball zu tun haben, sondern wirklich in der Stadt das kulturelle Leben auch ein Stück weit begeistern, engagiert sich sozial, versucht Nahbarkeit, so gut es eben geht, noch in diesem Business durch öffentliche Trainingseinheiten, Beteiligung der Spieler auch an solchen kulturellen Events und so weiter herzustellen. Also es wäre schon fast wieder eine Abkehr, wenn Sie sagen, wenn jetzt sind wir aber irgendwie ein Top-Club, der schwebt jetzt in anderen Sphären und hat mit der Basis nichts mehr zu tun. Genau diese Verbindung zur Basis, zur Stadt, zur Region hat der VfB jetzt eigentlich erst wieder die letzten 2, 3 Jahre intensiviert. Deshalb glaube ich nicht, dass das verloren gehen würde, wenn es jetzt plötzlich heißt, wir sind jetzt wieder in der Champions League und haben jetzt vielleicht mal im Finale die Bayern geschlagen. Ich glaube, da ist der VfB schon auf einem guten Weg, der auch so schnell nicht verlassen werden wird.
Aber zwei Pokalfinals in Folge ist ja schon eine gewisse Nachhaltigkeit oder Bestätigung von
Genau.
Nachhaltigkeit, ne?
Ja, also das sage ich ja, der VfB hat trotzdem, dass er Spieler verloren hat, immer wieder sehr gute, hat es geschafft, sich in diesem Top-Level zu behaupten und hat jetzt die Basis geschaffen, in den 3 Jahren wirklich da dauerhaft oben dabei zu sein. Nicht dauerhaft Champions League, aber dauerhaft, sagen wir mal, Top 5, Top 6 zu spielen. Sie haben natürlich durch den Deal mit Porsche da vor ein paar Jahren, der als Investor noch reingekommen ist, Namensrechte nochmal neu vergeben am Stadion. Also sie haben ja eine wirtschaftliche Basis dann auch schon mal gesetzt, bevor dann Einnahmen aus der Champions League oder nochmal Spielerverkäufe wie Nick Woltemade und die anderen dazugekommen sind.
Also die
Aber
aktuelle.
wie gesagt, sie haben natürlich auch viel mehr Ausgaben. Also die Leute fragen ja immer, wo sind denn die Woltemade-Millionen? Ja, die sollen ja irgendwie, sagen wir, mindestens 75, aber im gleichen Jahr haben sie natürlich auch investiert. Buanani hat 15, glaube ich, gekostet. Der hat jetzt noch nicht so richtig gezündet. Bilal Elkanus war erst ausgeliehen, der wird jetzt aber gekauft oder die Voraussetzungen für den Kauf sind gegeben. Die Option kann gezogen werden oder ist schon gezogen werden. Da werden auch wieder 20 Millionen fällig. Dennis Undaf hatte man ja gekauft für fast 30, dann von Brighton schon im Jahr davor. Der Ermedin Demirovic kam für 23. Also wir haben ja da fast einen Rekordtransfer nach dem anderen verkündet. Also das ist alles teurer geworden für den VfB.
So ist es. Die Lebenshaltungskosten an der Spitze
Genau,
sind
ja.
deutlich größer geworden. Das ist
Genau.
überall so. Also der Höhepunkt einer Entwicklung, den hat der VfB im Moment und steht am Anfang von vielleicht noch was Größerem. Ich fasse das einfach mal so etwas plakativ zusammen. Zwei größere Schritte, die jetzt noch kommen. Wie ist dein Gefühl für diese zwei Finals? Wie viele gewinnt der VfB von diesen Finals?
Da ich vor dem Spiel gegen Leverkusen ja sehr skeptisch war und dann positiv überrascht worden bin, will ich jetzt nicht umschwenken und in Euphorie verfallen. Ich glaube, es wird ein kniffliges Ding am Samstag gegen Frankfurt, da erstmal trotzdem mehr gewinnen zu müssen, um dann überhaupt die Voraussetzung zu schaffen. Also wir gehen einfach mal davon aus, Hoffenheim gewinnt in Gladbach. Jetzt vielleicht kein Kantersieg, aber die werden gewinnen. Also Leverkusen wird auch sein letztes Spiel gewinnen. Deshalb muss der VfB eben auch gewinnen und das ist in Frankfurt schon eine Aufgabe. Ich bin jetzt nach dem Auftritt gegen Leverkusen schon zuversichtlicher, als ich es davor war, dass das klappt. Pokalfinale kannst du jetzt alle Floskeln dieser Welt auspacken. In einem Spiel ist alles möglich und fängt ja auch bei 0-0 an und auch die Bayern kochen mit Wasser. So. Die Bayern sind natürlich der haushohe Favorit und im Normalfall werden sie das Spiel auch gewinnen. Es ist ja nicht ausgeschlossen, dass was passiert, was mal mit Frankfurt passiert ist vor ein paar Jahren. Aber der VfB hatte zuletzt leider Gottes den Bayern ja auch selten so richtig die Stirn bieten können. Jetzt in der Bundesliga war es auch wieder deutlich kürzlich. Obwohl da eigentlich alles für den VfB so ein bisschen gelaufen ist. Ja, die sind in Führung gegangen, haben eigentlich gut ins Spiel gefunden, aber dann Bayern innerhalb kürzester Zeit das Spiel gedreht. Deshalb mache ich mir jetzt einmal nicht die Hoffnung oder malen wir das nicht aus, dass der VfB jetzt die Bayern schlägt im Pokalfinale. Ist auch aus meiner Sicht, wie ich es vorhin gesagt habe, nicht so dramatisch. Das Wichtigere ist jetzt gegen Frankfurt, Königsklasse. Letztes Jahr war es anders, da der VfB war sowieso Favorit gegen Arminia Bielefeld im Finale und es war klar, sie müssen dieses Spiel gewinnen, um nach Europa zu kommen, also um Europa League zu spielen. Das haben sie jetzt alles sicher, von dem her. Ich bin zuversichtlich für Samstag Frankfurt, bin eher weniger zuversichtlich, was den Pokalsieg den erneuten angeht. Aber wenn es dann so läuft, dass sie die Königsklasse erreichen und ein schönes Pokalfinale spielen, den Bayern vielleicht lange Paroli bieten, dann hat der VfB für diese zwei Endspiele sehr viel erreicht.
Frankfurt für die Gesamtkonstellation, würde Matthias Sammer sagen, und die Bayern dann als Bonusspiel mehr als oder Bonus, weniger. Ja. So fassen wir es mal zusammen. Dirk Preis von der Stuttgarter Zeitung, danke, dass du da warst heute im FIFA Pitch Podcast.
Sehr gerne, macht's gut.
FIFA Pitch, der Fußballpodcast.